Momentan wird in den Medien es immer noch so dargestellt, dass Plastikmüll oder Mikroplastik ein Problem für die Weltmeere ist. Ist es auch, aber es ist genauso ein Problem für Süßgewässerökosysteme und für Landökosysteme und dort findet man sogar mehr als tatsächlich in den Weltmeeren.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns allen täglich begegnet. Mikroplastik. Mikroplastik ist mittlerweile fast überall, in unserer Umwelt, in Lebensmitteln, im Trinkwasser und es wurde inzwischen auch im menschlichen Körper nachgewiesen. Aber was genau bedeutet das eigentlich für unsere Gesundheit? Auf Social Media begegnen uns dazu immer wieder Aussagen wie trink nicht aus Plastikflaschen, nutz keine Plastikschneidebretter, vermeide bestimmte Lebensmittel oder tausche am besten sämtliche Plastikbehälter in deiner Küche aus. Doch wie viel davon ist wirklich wissenschaftlich belegt und wo wird aus einer möglichen Gefahr schnell unnötige Angst? Genau darüber spreche ich heute mit Professor Christian Laforge. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit Mikroplastik und dessen Auswirkungen auf Umwelt und Organismen. Wir klären, was Mikroplastik eigentlich ist, wie diese Partikel in unseren Körper gelangen und wo sie bereits nachgewiesen wurden. Wir sprechen auch darüber, was aktuell über mögliche Auswirkungen auf Darm, Immunsystem, Entzündungen, Hormone, Fruchtbarkeit und Schwangerschaft bekannt ist und vor allem auch darüber, was wir vielleicht noch nicht wissen. Und natürlich wird es auch ganz praktisch. Welche Quellen spielen im Alltag tatsächlich eine Rolle? Muss ich mir Gedanken über Plastikflaschen, Lebensmittelverpackungen oder Schneidebretter machen? Und welche Veränderungen sind sinnvoll, wenn ich meine Belastung reduzieren möchte, ohne dabei in Panik zu verfallen? Eine Folge, die dir helfen soll, das Thema Mikroplastik wissenschaftlich einzuordnen und informierte Entscheidungen für deinen Alltag zu treffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und bin jetzt schon gespannt auf dein Feedback. Herzlich willkommen, Herr Professor Laforge. Wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen, dann denken ja die meisten zunächst an Ernährung, Bewegung oder Schlaf. Und das sind auch so ein bisschen die Themen, über die ich hier hauptsächlich in meinem Podcast spreche. Und es gibt aber natürlich auch unsere Umwelt, die ebenfalls unsere Gesundheit beeinflusst. Und das ist ein Thema, was vor allem auch in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Vor allem das Thema Mikroplastik. Und genau deswegen habe ich Sie heute hier eingeladen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und auch ein wichtiges, weil gerade auf Social Media kursieren da natürlich auch sehr viele Informationen, die eventuell, werden wir heute mit Ihnen herausfinden, gar nicht so richtig sind und dann eben für sehr viel Unsicherheit sorgen. Und ich würde sagen, zu Beginn stellen Sie sich sehr gerne erst einmal vor und herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu Ihrem Podcast. Ich freue mich sehr darauf. Mein Name ist Christian Laforge. Ich leite den Lehrstuhl für Tierökologie an der Universität Bayreuth. Und meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mittlerweile unter anderem mit dem Thema Mikro- und Nanoplastik seit über 16 Jahren.
Mhm. Spannend. Und wie sind Sie damals auf das Thema gekommen? Also was hat dazu geführt, dass Sie da jetzt stehen, wo Sie heute stehen?
Eigentlich ein Zufall. Das heißt, ich habe als damals noch wissenschaftlicher Assistent an der LMU München ein Paper in der renommierten Fachzeitschrift Science gelesen, Lost at Sea, Where's All the Plastics, von Richard Thompson. Und das war das erste Paper, wo Mikroplastik benannt worden ist. Und damals ging es um Mikroplastik in den Weltmeeren. Und da ich aquatischer Ökologe bin, dachte ich mir, wie sieht es eigentlich im Süßgewässerökosystem aus? Habe aber 2004 noch nicht mit der Thematik angefangen, sondern 2008 habe ich mal die ersten Studien zu Mikroplastik in Süßgewässern durchgeführt. Und unsere Publikation zu Mikroplastik damals im Gardasee war die erste Publikation weltweit zu Mikroplastik in Süßgewässerökosystemen. Und damals hätte ich noch nie gedacht, dass die Thematik so groß werden würde. Mittlerweile sind wir in sehr vielen Projekten auf nationaler und internationaler Ebene zur Thematik Mikroplastik beschäftigt oder damit beschäftigt und daran beteiligt. Und ich bin auch Sprecher eines sogenannten Sonderforschungsbereichs zur Thematik Mikroplastik, in dem 140 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen zur Thematik Mikroplastik forschen. Das heißt, uns interessiert, wie entsteht aus großem Plastikmüll eigentlich Mikroplastik? Wie wird dieses Mikroplastik in der Umwelt transportiert? Und welche Effekte hat dieses Mikroplastik dann von der zellulären bis zur ökosystemaren Ebene? Und nicht nur, um zu sagen, naja, jetzt haben wir als Menschen wieder was Schlechtes in die Umwelt gelassen, sondern unsere Intention ist zu verstehen, welche Eigenschaften von diesem Mikroplastik sind verantwortlich für diese Effekte, um daraus neue Lösungswege zu entwickeln, beispielsweise neue Kunststoffe, deren Abrieb keinerlei negative Auswirkungen dann mehr auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit hat.
Spannend. Und bevor wir da jetzt etwas näher einsteigen, was waren denn vielleicht so die letzten Jahre Ihrer Forschung die Themen, die Sie am meisten überrascht haben, bevor Sie sich auch etwas näher damit auseinandergesetzt haben?
Also überraschend war, aber das war überraschend für alle, dass Mikroplastik natürlich überall auf unserer Erde ist. Das heißt eben nicht nur in den Weltmeeren, sondern es stellt tatsächlich, und das ist tatsächlich, Sie hatten ja den Mythencheck etwas angesprochen, momentan wird in den Medien es immer noch so dargestellt, dass Plastikmüll oder Mikroplastik ein Problem für die Weltmeere ist. Ist es auch, aber es ist genauso ein Problem für Süßgewässerökosysteme und für Landökosysteme und dort findet man sogar mehr als tatsächlich in den Weltmeeren. Dann ist es natürlich auch überraschend für uns gewesen, dass diese Mikroplastikpartikel nicht nur tatsächlich mit Zellen oder mit dem Gewebe interagieren, sondern tatsächlich in die Zellen auch mit eindringen können. Das war ein sehr überraschendes und interessantes Ergebnis. Aber natürlich auch, dass es kein eigentliches Mikroplastik gibt, sondern dass Mikroplastik aus sehr unterschiedlichen Kunststoffen besteht, deren Eigenschaften sich auch noch ständig in der Umwelt ändern. Und es hängt von den entsprechenden Eigenschaften ab, ob man tatsächlich einen Effekt sehen kann oder eben auch nicht. Auch das war eins der überraschenden Ergebnisse.
Ich würde sagen, wir starten mal ganz von vorne. Was genau verstehen wir eigentlich unter Mikroplastik? Plastik kennen wir, Plastiktüte, Plastikflasche, aber was genau ist eigentlich dieses Mikroplastik?
Das beginnt eigentlich mit der vorher schon angesprochenen Publikation von Richard Thompson, Lost at Sea, Where's All the Plastics? Damals wurde das erste Mal der Begriff Mikroplastik in dieser Studie erwähnt. Und seit diesem Zeitpunkt wird Mikroplastik, obwohl es eigentlich keine wissenschaftliche Definition ist, als Plastikpartikel bezeichnet, die kleiner als 5 Millimeter sind. Obwohl eigentlich Mikro ja eigentlich erst angehen würde bei 1 Millimeter, sodass man da die Spanne zwischen 1 Millimeter und 5 Millimeter noch mit drin hat. Mittlerweile gibt es aber sogar eine DIN-Norm für Mikroplastik. Aber man kann sich darunter vorstellen, momentan noch alles, was kleiner als 5 mm ist. Aber Mikroplastik ist natürlich um einiges kleiner und was wir beispielsweise standardmäßig im Labor analysieren, geht bis 10 Mikrometer und mittlerweile auch schon kleiner. Und um sich das vorzustellen, ein menschliches Haar hat ungefähr so einen Durchmesser von 80 bis 100 Mikrometer. Je nachdem, wie dick die Haare sind. Ihre wahrscheinlich um einiges dicker als meine.
Und, ich hab so dicke Haare, ja.
Und dementsprechend kann man sich das vorstellen, dass das, was man unter Mikroplastik versteht, viel, viel kleiner ist wie der Durchmesser eines menschlichen Haares. Das heißt, auch Partikel, die wir mit bloßem Auge nicht mehr sehen können, werden auch als Mikroplastik definiert.
Okay. Und vielleicht mal noch eine Zusatzfrage dazu. Seit wann gibt es denn eigentlich Plastik? Seit wann haben wir das überhaupt auf der Erde?
Ja, das ist eine gute Frage. Das heißt, natürlich seit den ersten Produkten aus Kunststoffen. Das heißt, es ging Mitte des letzten Jahrhunderts los, dass die ersten Kunststoffe entwickelt wurden. Und seitdem sind natürlich immer mehr Kunststoffe dazugekommen. Das heißt, der erste Kunststoff war mehr oder weniger Bakelit. Dann kamen Kunststoffe hinzu wie Nylon. Das heißt, Nylonstrümpfe waren beispielsweise mit die ersten Produkte aus Kunststoffen. Und dann sind natürlich seit diesen Jahren immer mehr Kunststoffe dann eben auch mit dazugekommen, mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften.
Und ich gehe mal davon aus, dass aber zu dem Zeitpunkt noch nicht dieses Thema Mikroplastik bekannt war oder relevant war, sondern das ist dann erst später gekommen, nachdem wir schon einige Plastikprodukte, sage ich es jetzt mal, auf der Welt hatten.
Ja, nicht nur einige, sondern sehr viele Plastikprodukte auf der Welt. Mhm. Der erste Bericht tatsächlich zu Mikroplastik auf wissenschaftlicher Ebene, obgleich man da noch nicht von Mikroplastik gesprochen hat, war in den 1970er Jahren, 1972. Da wurde schon bekannt, dass kleine Plastikfragmente auf der Meeresoberfläche treiben. Dann hat sich aber jahrzehntelang keiner so richtig darum gekümmert. Erst als tatsächlich 2004 das vor angesprochene Paper von Richard Thompson auf den Markt kam, dann ist tatsächlich die Forschung mit Mikroplastik gestartet und es ist tatsächlich eben auch ein Thema geworden, das dann in der öffentlichen Aufmerksamkeit immer mehr war. Das heißt, erst in den marinen Systemen, dann in den Süßgewässerökosystemen, jetzt in den terrestrischen Ökosystemen auch. Und mittlerweile, wie Sie ja sehen, hat es sehr stark Fahrt aufgenommen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, weil man eben auch vermutet, dass es möglicherweise auch Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. Und seitdem ist es ein noch größeres Thema geworden, seitdem Mikroplastik eben auch in der medizinischen Forschung angekommen ist.
Und warum verschwindet Plastik nicht einfach? Also wie kann es sein, dass da noch so mini, mini kleine Teilchen immer übrig bleiben, die wir ja nicht mal sehen können, eigentlich mit bloßem Auge?
Kunststoffe sind daraufhin designt, dass sie eigentlich sehr stabil sein können. Und Kunststoffe bestehen nicht nur aus dem eigentlichen Baumaterial, den entsprechenden Polymeren, die aus Einzelbausteinen, den sogenannten Monomeren, aufgebaut sind, sondern von einem Kunststoff spricht man eigentlich erst, wenn auch zusätzliche Chemikalien beigemengt werden, beispielsweise Additive, das können aber auch Katalysatoren etc. sein. Mittlerweile geht man davon aus, dass ca. 16.000 verschiedene Chemikalien sich in den Kunststoffen befinden. Und manche dieser Chemikalien bedingen dann eben auch, dass die Kunststoffe lang stabil sind, eben auch gegen UV-Strahlung länger geschützt sind. Und von dem her kann es sein, dass mehrere Kunststoffarten tatsächlich nicht nur Jahrzehnte, sondern möglicherweise gar Jahrhunderte in unterschiedlichen Größenfraktionen in der Umwelt überdauern können.
Und wie genau können wir uns jetzt kurz und knapp vielleicht diese Auswirkungen von dieser Plastikmenge, von diesem Mikroplastik zum einen auf unsere Erde, also auf die Umwelt vorstellen und dann aber eben natürlich auch auf uns selber, auf unsere eigene Gesundheit?
Kurz und knapp, dann versuche ich das mal.
Wenn das möglich ist.
Es hängt schon damit zusammen, welche Größe diese Kunststoffe haben. Das heißt, bei großen Plastikfragmenten weiß man, dass Schildkröten, die mit Quallen verwechseln können und die aufnehmen können im marinen Ökosystem, aber auch in Fischereinetzen, die auch aus Kunststoffen bestehen, verheddern sich teilweise eben auch Meeressäuger. Das heißt, das sind natürlich Auswirkungen von großem Plastikmüll, den wir sehen, aber das betrifft auch nicht nur die Weltmeere, sondern großer Plastikmüll kann auch von Landorganismen, also von tierischen Landorganismen mit aufgenommen werden, sodass man da natürlich schädigende Auswirkungen hat. Und dann kommt es darauf an, wenn diese Partikel kleiner werden, welche Form, Größe oder welche chemische Ausstattung diese Partikel haben. Und die Effekte, die man sieht, sind eben nicht nur immer direkt auf den entsprechenden Organismus, sondern können eben auch indirekt sein. Was man weiß, ist, dass beispielsweise Fasern in Böden das Wasserrückhaltevermögen des Bodens beeinträchtigen, aber auch andere Bodeneigenschaften. Und gerade zu den Trockenzeiten, die wir gerade erleben, spielt es natürlich eine große Rolle für die Wasserversorgung auch unserer Nutzpflanzen. Das heißt, auch hier hat man eine Auswirkung auf die Umwelt, die man nicht vernachlässigen sollte, die meines Erachtens auch mit die größte sein kann. Das heißt, diese Auswirkungen tatsächlich auf Bodeneigenschaften oder eben auch auf Mikroorganismen, die sich im Boden befinden, die dann auch wieder die Nährstoffkreisläufe auf unserer Erde mit beeinträchtigen. Das heißt, auch da gibt es schon Hinweise darauf, dass beispielsweise der Stickstoffkreislauf über Mikroplastik tatsächlich beeinträchtigt wird. Aber auch großer Plastikmüll kann die Kommunikation zwischen Organismen stören, indem chemische Substanzen, mit denen sich manche Organismen verständigen, an diesen Kunststoff adsorbieren, sodass manche Organismen ihre Geschlechtspartner nicht mehr wahrnehmen können oder ihre Feinde nicht mehr wahrnehmen können, was dann eben auch eine große Auswirkung im Ökosystem haben kann. Auch das sind natürlich Auswirkungen von Mikroplastik auf unsere Umwelt. Aber was uns und wahrscheinlich Ihre Zuhörer am meisten interessiert ist, was passiert eigentlich, wenn Organismen oder auch wir mit Mikro- und Nanoplastik in Kontakt kommen? Und auch da gibt es vielfältige tatsächlich Auswirkungen oder Möglichkeiten der Auswirkungen. Zum einen, Mikroplastik ist wirklich überall. Das heißt, wir beide atmen gerade Mikroplastik ein. Ich gerade mehr als Sie, weil ich mehr spreche als Sie. Und dementsprechend können wir Mikroplastik über unsere Atemwege aufnehmen. Einiges davon atmen wir wieder aus. Anderes davon bleibt in unseren Schleimhäuten hängen und das schlucken wir dann wieder ab. Genauso wie wir beispielsweise eben auch mit unserer Nahrung teilweise Mikroplastik zu uns nehmen können. Diese Mikroplastikpartikel befinden sich dann, wenn wir es eingeatmet haben, entweder in unserer Lunge oder in unserem Verdauungstrakt. Wie gesagt, vieles davon scheiden wir wieder aus. Manches davon kann aber im Verdauungstrakt oder in den Atemwegen verbleiben. Und dann hängt es wieder von den Eigenschaften der Partikel ab, ob man den Effekt hat oder eben auch nicht. Was man weiß, ist, dass die reine Darmpassage von Mikroplastikpartikeln auch unser Darmmikrobiom, die sogenannte Darm- oder salopp gesagt Darmflora, beeinträchtigen kann. Und die ist wichtig für die Aufnahme von Nährstoffen, aber auch für unser Immunsystem. Und das ist bei verschiedensten Organismen schon nachgewiesen worden, dass, warum auch immer, den Grund kennt man noch nicht, Mikroplastik im Verdauungstrakt das Darmmikrobiom beeinträchtigt. Aber eines der größten Risiken, die man annimmt, dass Mikroplastikpartikel auch vom Verdauungstrakt oder von unseren Atemwegen ins Gewebe übergehen kann und es dann dort eben auch mit zu entzündlichen Reaktionen führen kann. Aber welche tatsächlich Auswirkungen von welchen Mikroplastikeigenschaften abhängen, da ist man noch ganz am Anfang und das ist auch das, was wir versuchen in unserem Sonderforschungsbereich mit herauszufinden.
Und wovon hängt das Ganze dann ab? Ist es so ein bisschen abhängig davon, wo lebe ich und wie viel Mikroplastik ist dort vielleicht auch in der Luft? Oder ist es auch abhängig von den Lebensmitteln, die ich zu mir führe? Oder kann ich auch beim Trinkwasser was richtig oder falsch machen? Worauf kann man da so achten? Oder was weiß man dazu schon?
Was man weiß, ist, dass leider Gottes Mikroplastik sich überall befindet, von den tiefsten Meeresgräben bis hin zu den höchsten Bergen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass Mikroplastik durch die Luft sehr weit transportiert wird. Und wenn Sie sich jetzt wahrscheinlich bei sich in Ihrem Zimmerbüro umschauen, werden Sie sehen, dass sehr viel aus Kunststoff besteht, genauso wie in meinem Büro oder in dem Labor auch. Unsere Kleidung ist oftmals synthetischer Natur, dass jede Berührung der Kleidung dann eben auch Fasern ablöst. Und das bedeutet, dass wir natürlich vor allem in unserem eigenen Zuhause Mikroplastik exponiert sind, aber natürlich auch draußen, beispielsweise im Straßenverkehr, ist sehr viel Abrieb. In urbanen Gebieten hat man ein bisschen mehr Mikroplastik nachgewiesenermaßen als im natürlichen Lebensräumen, obgleich man in allen natürlichen Lebensräumen eben auch Mikroplastik in der Luft, im Boden und im Wasser findet, sodass man sich eigentlich gar nicht mehr davor oder davon fernhalten kann.
Ja, klingt ein bisschen beängstigend. Aber man kommt irgendwie natürlich auch nicht aus der Situation raus.
Aber es ist nicht so, dass jeder Mikroplastikpartikel gleich bedeutet, dass er den Effekt auslöst. Wie gesagt, sehr viel von den Mikroplastikpartikeln scheiden wir wahrscheinlich eben auch wieder aus. Und wir sind ja, unser ganzer Organismus ist im Laufe der Evolution ja darauf angepasst, dass wir auch partikuläre Substanzen zu uns nehmen. Und die scheiden wir auch wieder aus, sprich Tomatenkerne oder wenn wir mal einen Kirschkern verschlucken, das ist jetzt auch keine Tragik. Oder wir atmen natürlich auch kleine Sandpartikel ein und auch die finden sich nicht in großen Mengen in unserem Körper, sodass wir natürlich auch darauf angepasst sind, dass wir partikulären Substanzen ausgesetzt sind. Aber diese Plastikfragmente haben natürlich noch einen Zusatzeffekt, dass die eben mit Chemikalien ausgestattet sind. Und gerade diese Chemikalien stehen in Verdacht, eben, dass sie Auswirkungen auf Organismen und eben auch auf die menschliche Gesundheit haben könnten. Bei all diesen Studien ist man aber noch sehr am Anfang und man kann noch nicht genau sagen, welche Eigenschaften dieser Plastikpartikel tatsächlich einen Effekt hervorruft.
Und bezüglich dem Thema Darmmikrobiom, was Sie angesprochen hatten, das heißt, da gibt es auch schon konkrete Untersuchungen, wo man das feststellen kann, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, diese Untersuchungen sind mit Modellorganismen, also nicht mit Menschen, sondern mit Modellorganismen durchgeführt worden, sprich beispielsweise mit Mäusen oder mit Fischen. Und dort hat man gesehen, dass wenn man diese Mäuse oder Fische mit entsprechendem Mikroplastik gefüttert hat, dass es dort Auswirkungen am Darmmikrobiom gab. Allerdings muss man dazu sagen, dass die meisten Studien zu den Auswirkungen von Mikroplastik mit kleinen Polystyrolkügelchen durchgeführt worden sind, die wenig mit den Partikeln gemein haben, die man tatsächlich in der Umwelt findet. Und wir haben beispielsweise in unserem Sonderforschungsbereich eine Studie durchgeführt mit diesen Polystyrolkügelchen, um zu sehen, ob die sich unterscheiden von den verschiedenen Herstellern. Es gibt sehr viele Hersteller, die diese Polystyrolkügelchen herstellen. Und wir haben 8 verschiedene Hersteller untersucht. Und obgleich alle diese Kügelchen aus demselben Material sind, alle die gleiche Form haben und alle die gleiche Größe haben, unterscheiden sie sich trotzdem grundlegend in ihren physikochemischen Eigenschaften. Beispielsweise, sie haben andere Oberflächenladungen, sie haben einen unterschiedlichen Restmonomergehalt. Und je nachdem, von welchem Hersteller wir diese Polystyrolkügelchen getestet haben, in dem Fall mit Zelllinien, hat man einen Effekt gesehen oder eben keinen Effekt gesehen. Also gerade wenn man die Studien dann eben auch vergleicht, die alle mit diesen Polystyrolkügelchen durchgeführt worden sind, kann man daraus ersehen, dass man diese Studien sehr mit Bedacht sehen muss, weil es natürlich von den Herstellern abhängt, ob man den Effekt sieht oder nicht. Und wenn man dann bedenkt, wie vielfältig die Mikroplastikpartikel sind, die man in der Natur findet, kann man erachten, wie komplex die Thematik ist und wie schwierig das es ist, herauszufinden, welche Eigenschaften tatsächlich für die entsprechenden Effekte verantwortlich sind. Trotzdem heißt es nicht, dass es keine Effekte gibt, nur weil die meisten Studien mit diesen Polystyrolkügelchen durchgeführt worden sind, sondern es ist zu vermuten, dass möglicherweise andere Effekte auftreten, wenn man andere Mikroplastikpartikel mit anderen Eigenschaften dann eben auch testet.
Spannend. Und wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen anschauen, wo finden wir überall das Mikroplastik? Welche Rolle spielen denn zum Beispiel die Autoreifen, also der Autoreifenabrieb auf der Straße? Ist das ein sehr relevanter Punkt, der uns auch im Alltag beeinflusst, oder gibt es da andere Faktoren, die deutlich größer sind?
Es gibt immer das schöne Ranking, welcher Mikroplastikeintrag wahrscheinlich momentan am stärksten ist. Und da waren Autoreifen mal auf Platz 1. In der Mikroplastik-Community werden Reifenabrieb ab und zu Mikroplastik gezählt, ab und zu nicht. Aber es ist natürlich ein Abrieb von dem Kunststoffprodukt. Und das ist in großen Mengen in der Umwelt enthalten. Deswegen spielt Reifenabrieb natürlich eine Rolle und war zeitweise immer auf Platz 1, den Hochrechnungen nach. Mittlerweile sind Dispersionsfarben auf Platz 1, denn in den meisten Dispersionsfarben, das heißt Wandfarben, die man für den Innenanstrich verwendet, aber auch für den Außenanstrich verwendet, sind auch im Regelfall kleine Plastikkügelchen, die bei Abrieb dann in der Umwelt landen. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass wir auch sehr viel unsachgemäß entsorgten Müll in der Umwelt finden. Nicht nur bei uns, sondern gerade auch in anderen Ländern. Denn Mikroplastik ist ja nicht nur ein Problem, das jetzt Deutschland betrifft, sondern es ist ein weltweites Problem. Und gerade unsachgemäß entsorgter Müll wird dann eben auch zu Mikroplastik irgendwann. Wir verwenden in der Landwirtschaft sehr viele Kunststoffe. Gerade wenn man an die Erdbeerzeit zurückdenkt, werden die meistens auf Kunststoffen eben auch gezogen. Spargelfelder werden Kunststoffe verwendet. Man verwendet Mulchfolien für sehr viele Agrarprodukte. Und man verwendet sogar für die Ausbringung von Samen oder eben auch Düngemitteln, mittlerweile kleine Kunststoffkapseln, in denen die Samen eingekapselt sind oder auch der Dünger eingekapselt ist. Und auch die Reste von diesen Kapseln findet man dann eben auch in unserer Umwelt. Das heißt, der Eintragsweg ist sehr mannigfaltig. Unsere synthetische Kleidung, sogenannte Geotextilien, die man im Garten findet oder in Böschungen von Autobahnen oder Landstraßen findet. Auch diese Produkte sind oft aus Kunststoff. Das heißt, wir haben so viele Kunststoffprodukte und selbst wenn ich diese Glasflasche hier auf und zu mache und den Plastikdeckel öfters auf und zu mache, generiere ich auch Mikroplastik. Das heißt, die Eintragswege von Mikroplastik in die Umwelt sind wirklich sehr, sehr mannigfaltig.
Und gibt es gewisse Lebensmittel, bei denen wir von einer höheren Belastung ausgehen und die man vielleicht auch meiden sollte oder die Sie persönlich vielleicht auch meiden?
Also wenn ich Lebensmittel meide, meide ich die nicht aus dem Mikroplastik-Gedanken, sondern aus anderen Gedanken. Aber was man mittlerweile gesichert sagen kann, je prozessierter die Nahrungsmittel sind, egal ob das jetzt vegane Nahrungsmittel sind oder ob das tierische Nahrungsmittel sind, das heißt egal ob das Tofu wäre oder irgendwelche Chicken McNuggets, um jetzt irgendeine Schleichwerbung für irgendwas zu machen, je prozessierter die Nahrungsmittel sind, umso mehr Mikroplastikpartikel finden sich in diesen Nahrungsmitteln, weil natürlich in den Produktionsstraßen sehr viel aus Kunststoff besteht und dort natürlich eben auch Abrieb entsteht. Und dementsprechend, je frischer die Nahrungsmittel sind, umso weniger Mikroplastik findet man in diesen Nahrungsmitteln. Was man weiß und was gut untersucht worden ist, sind Muscheln. Auch dazu haben wir Studien auch selber durchgeführt. Das heißt, in Muscheln, dadurch, dass dort zwar der Verdauungstrakt ein wenig gespült wird, aber der Verdauungstrakt tatsächlich eben noch mit im Organismus ist, wenn man den isst, da können sich oftmals sehr große Mengen an Mikroplastik befinden, wenn man Muscheln zu sich nimmt. Bei Fischen wird es oft, und da sind wir wieder bei den Mythen, gerade von Social Media, da gibt es ja das schöne Bild, Mikroplastik ist im Meer, Fisch frisst Mikroplastik, wir essen Fisch und dann haben wir auch Mikroplastik mitgegessen. Das stimmt so nicht, denn die wenigsten essen wahrscheinlich den Darm des Fisches mit. Und im Muskelfleisch von Fischen findet man viel, viel weniger Mikroplastik, als man das von diesem schönen Bild, das sich überall im Internet befindet, annehmen würde. Das heißt, es ist nicht so, dass Organismen, die Mikroplastik mit der Nahrung aufnehmen, dass wir dann dieses Mikroplastik, das diese Organismen aufgenommen haben, dann selber zu uns nehmen.
Okay, spannend zu wissen. Und wenn wir uns jetzt unser Trinkwasser anschauen, gibt es hier bessere oder schlechtere Möglichkeiten? Ist Leitungswasser besser oder ist das abgefüllte Flaschenwasser besser? Was ist Glasflasche gegenüber Plastikflasche?
Das kommt natürlich darauf an, in welcher Region das man ist, aber im Regelfall ist gerade in Deutschland Trinkwasser, gerade Leitungswasser, eines der bestkontrolliertsten Lebensmittel, die wir haben. Und es findet sich sehr wenig Mikroplastik im Regelfall in diesem Leitungswasser, das wir trinken. Zu Glas- und Plastikflaschen gibt es unterschiedliche Studien. In einer neuen Studie wurde gezeigt, dass in manchen Glasflaschen mehr Mikroplastik ist als in Plastikflaschen. In anderen Studien wurde gezeigt, dass mehr Mikroplastik in den Plastikflaschen ist, im Gegensatz zu den Glasflaschen. Das hängt natürlich dann von dem jeweiligen Abfüll- und Produktionsprozess ab, wie viel Mikroplastik man dann in den entsprechenden Flaschen findet.
Okay. Und worauf können wir denn im Alltag achten? Soweit ich weiß, ist es zum Beispiel besser, wenn wir keine Plastikschneidebretter verwenden. Ich habe das selbst letztens beobachtet, dass dann natürlich schon, wenn man das eine gewisse Zeit genutzt hat, man so richtig die Spuren sieht und auch mit dem Messer das Plastik richtig wegschieben kann und das dann dementsprechend am Messer hat und es auch so auf die Lebensmittel übergeht. Das heißt, da gibt es deutlich bessere Alternativen, was Schneidebretter betrifft. Wenn wir jetzt irgendwas erwärmen, zum Beispiel in der Mikrowelle, dann nicht mit Plastikbehältern, weil sich das ja dann auch, also weil das dann auch übergehen kann auf die Lebensmittel. Vielleicht erstmal die Frage, ob das so stimmt, was ich sage und was gibt es noch an Dingen, die wir vielleicht so im Alltag beachten können.
Bei den Plastikschneidebrettern, da haben Sie es ja schon sehr schön beschrieben. Das heißt, da kann man es mit bloßem Auge sehen, dass man selber Mikroplastik generiert. Sprich, auf diesen Plastikblättern, wenn man da schneidet, generiert man Mikroplastik. Aber wie gesagt, auch wenn ich meine Flasche hier auf und zu mache, das heißt, überall, wo mechanische Kräfte wirken, hat man natürlich auch einen gewissen Abrieb. Und der findet sich dann eben auch in unserer Umgebung. Aber Auch beim Erhitzen von manchen Plastikprodukten kann sich etwas ablösen, muss nicht sein, kann sich. Es gibt Studien dazu, die das gezeigt haben. Ob die Mengen immer so stimmen, ist die andere Frage. Aber es gibt bestimmte Plastikprodukte, die tatsächlich eben auch Mikroplastik generieren. Das heißt, auch wenn wir eine Plastikverpackung aufreißen, kann dabei eben auch Mikroplastik entstehen, allein durch den Reißprozess.
Eine kurze Unterbrechung. Passend zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, möchte ich euch noch den Partner der heutigen Folge vorstellen. Lieblingsglas. Denn ich finde, gerade beim Thema Plastik muss es gar nicht darum gehen, von heute auf morgen alles zu ändern oder alles auszutauschen. Aber bei Dingen, die wir sowieso täglich benutzen oder vielleicht auch neu anschaffen möchten, neu anschaffen müssen, können wir uns natürlich überlegen, welche Materialien wir wählen. Und zwei Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, sind bei mir tatsächlich schon länger aus der Küche nicht mehr wegzudenken. Glasbehälter und hochwertige Schneidebretter. Für Meal Prep oder zum Aufbewahren nutze ich super gerne die Frischhaltedosen von Lieblingsglas. Sie bestehen aus Glas, haben einen Glasdeckel mit Silikon und sind super vielseitig. Ich kann darin Lebensmittel vorbereiten, aufbewahren, sie einfrieren oder die Glasbehälter sogar direkt zum Backen in den Ofen stellen. Und es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen und mittlerweile auch mit einem Abtropfeinsatz, zum Beispiel super praktisch für Beeren oder Kräuter. Und passend zu dem, was Professor LaForge gerade über den Abrieb bei Plastikschneidebrettern auch nochmal bestätigt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt, als ich euch das mal in meiner Instagram-Story gezeigt habe, wie man da wirklich richtig mit dem Messer das Plastik wegreiben kann und das dann wirklich auch einfach in unserem Essen landet. Und Lieblingsglas hat Schneidebretter aus gepresster Holzfaser, die ebenfalls seit einigen Monaten in unserer Küche eingezogen sind. Alle Plastikschneidebretter wurden verbannt. Ich hatte nur dieses eine noch behalten, um euch das einfach mal zu demonstrieren, weil ich das selber wirklich Wahnsinn fand. Und die Schneidebretter von Lieblingsglas sind lebensmittelecht, messerschonend und können sogar in die Spülmaschine, was ich im Alltag auch super praktisch finde. Und ich mag daran vor allem, dass es bei Lieblingsglas langlebige Produkte sind, die ich für ganz viele verschiedene Dinge in der Küche verwenden kann und mit denen ich gleichzeitig an ein paar Stellen ganz unkompliziert auf Plastik verzichten kann. Ihr könnt 12% auf das gesamte Sortiment sparen mit dem Code FITMITLAURA12, alles groß geschrieben, aber steht natürlich auch wie immer nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Und würden Sie dann zum Beispiel empfehlen, im Supermarkt darauf zu achten, dass man möglichst das Obst und Gemüse wählt, das nicht in Plastik verpackt ist? Oder macht das so gesehen keinen relevanten Unterschied, wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir eigentlich überall mit Mikroplastik konfrontiert sind? Was ist da so Ihre persönliche Herangehensweise?
Also den Unterschied würde man wahrscheinlich auf dem entsprechenden Lebensmittel, ob das jetzt eine Gurke ist, die verpackt ist oder nicht verpackt ist, nicht merken, ob man dann mehr oder weniger Mikroplastik zu sich nimmt. Es ist nur die Frage, wann ist eine Plastikverpackung notwendig und wann ist eine Plastikverpackung nicht notwendig. Bedeutet, wenn man über längere Strecken natürlich Lebensmittel transportieren muss und die natürlich auch hygienisch ankommen sollte, sind Kunststoffverpackungen gut, um auch der Lebensmittelverschwendung Einhalt zu gebieten. Mhm. Auf der anderen Seite, für kurze Transportwege, was natürlich generell besser wäre, dann braucht es keine Plastikverpackung. Weder bei einer Gurke, noch bei der Banane, noch bei einem Apfel, noch bei einer Paprikaschote. Denn die haben ja schon ihre natürliche Verpackung, das heißt ihre Außenhaut, die relativ stabil ist. Das bedeutet, das ist eigentlich keine Frage, ob ich jetzt mehr Mikroplastik persönlich zu mir nehme oder nicht, sondern generell, um Plastikverpackungen zu vermeiden. Denn je weniger Plastikverpackungen wir haben, umso weniger von diesen Verpackungen können dann eben auch unsachgemäß in die Umwelt entsorgt werden und dann mit der Zeit zu Mikroplastik werden.
Mhm. Okay. Und Sie hatten jetzt vorhin ja schon diese Abbildung mit dem Fisch angesprochen, die es wohl sehr häufig zu sehen gibt im Internet. Wo wird nach Ihrer Meinung das Thema Mikroplastik in den Medien oder vor allem auch auf Social Media ein bisschen übertrieben? Und wo wird es aber vielleicht sogar eher unterschätzt? Was fällt Ihnen dazu vielleicht ein?
Da bin ich jetzt natürlich nicht so firm, was alles auf Social Media alles gepostet wird. Ein paar Dinge kann ich aber trotzdem dazu beitragen. Das fängt schon damit an, mit dem großen schwimmenden Müllteppich auf unseren ozeanischen Wirbeln. Das heißt, dieser Great Pacific Garbage Patch, der oft in den Medien war und auch in Social Media war, der wird oftmals dargestellt als riesiger schwimmender Müllteppich. Das ist definitiv nicht der Fall. Das heißt, wenn man mit Satellitenbildern sich diese großen ozeanischen Wirbeln anguckt oder selbst wenn man mit Überfliegungen Bilder macht, sieht zum Glück der Ozean dort noch blau aus. Trotzdem hat man in diesen großen ozeanischen Wirbeln eine größere Ansammlung von kleinen Plastikfragmenten, die aber eher unterhalb der Wasseroberfläche sich befinden, sodass, was immer so als riesig schwimmender Müllteppich dargestellt wird, das tatsächlich nicht zutreffend ist in diesen großen ozeanischen Wirbeln. Bilder, die man ab und zu aus dem Internet kennt, wo man tatsächlich große Flächen von Plastik, die auf der Wasseroberfläche treiben, sieht, ist nach starken Regenereignissen, wenn von Flüssen, die stark kontaminiert sind, tatsächlich große Mengen an Plastikmüll aufs Meer rausgetrieben werden. Dann sieht man temporär große Ansammlungen von Plastikmüll auf der Meeresoberfläche, aber diese großen schwimmenden Plastikinseln, die stimmen definitiv nicht. Dann eine weitere mehr ist, und die basiert tatsächlich leider auf einer Studie von, die in Nature Medicine publiziert worden ist, die noch gar nicht so alt ist, ich glaube mittlerweile ein Jahr alt, dass man 4 Gramm Mikroplastik im menschlichen Hirn findet. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Das war leider tatsächlich ein analytischer Fehler. Das war sehr stark in den Medien. Denn was die Kolleginnen und Kollegen da wahrscheinlich gemessen haben, waren Lipide im Hirn, die oftmals ähnliche Spektren bei der Methodik aufweisen wie manche Plastiksorten, sodass das tatsächlich ein analytischer Fehler war. Und dazu, wenn ich das kurz ausführen darf,
Ja,
gibt
gerne.
es sehr häufig leider Gottes Studien, die nicht sehr valide sind. Denn dadurch, dass wir Mikroplastik überall leider in der Umwelt haben, und man untersuchen möchte, wie viel Mikroplastik in einer entsprechenden Probe ist, muss man sehr stark aufpassen, dass man diese Probe nicht von außen kontaminiert. Das heißt, man würde dann mehr oder andere Werte messen, als eigentlich in der Probe sind. Und das spielt vor allem eine große Rolle, wenn wir untersuchen, wie viel Mikroplastik sich auch im menschlichen Gewebe befindet. Wenn wir natürlich das messen, was in der Laborluft war oder was in der Außenluft war, während man diese Probe genommen hat, würde man dann natürlich falsche Rückschlüsse darauf ziehen. Und deswegen sind sehr viele Studien leider Gottes nicht mit den entsprechenden Qualitätsmaßnahmen durchgeführt worden, sodass sehr viele Studien tatsächlich mit Bedacht gesehen werden müssen, was die Kontamination sowohl der Umwelt betrifft, aber auch was die Kontamination vom menschlichen Gewebe betrifft. Trotzdem, da wir Mikroplastik überall haben, heißt es das nicht, dass Entwarnung angesagt ist, nur weil vielleicht die verkehrten Werte gemessen worden sind. Denn wir sind wirklich überall Mikroplastik konfrontiert. Wir haben nur noch nicht verstanden, wie viel und mit welchen Eigenschaften ausgestattet diese Mikroplastikpartikel tatsächlich möglicherweise in unseren Körper übergehen können.
Und Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass eben auf den Darm, auf unser Darmmikrobiom gewisse Partikel übergehen können. Wie ist denn da ansonsten der wissenschaftliche Stand zu den möglichen gesundheitlichen Auswirkungen auch auf unser Immunsystem vielleicht? Also welche wissenschaftlichen Fakten haben wir da schon und wo beginnen aber eben die Vermutungen, was vielleicht auch häufig in den Medien schon so ein bisschen Thema ist?
Also diese Mikroplastikpartikel gehen nicht in unser Darmmikrobiom über, sondern sie verändern das Darmmikrobiom. Das heißt, man hat eine andere, warum auch immer, Bakterienzusammensetzung dann im Darm als ohne Mikroplastik. Und auch das ist in der Umwelt nicht verstanden, warum sich beispielsweise auf Mikroplastik andere Mikroorganismen, auch mehr Pathogene beispielsweise, ansiedeln, als auf Ästen und Blättern, die daneben liegen würden, oder auf Steinen. Das heißt, Plastik scheint ein anderes Substrat für Mikroorganismen zu sein. Deswegen ändert sich dann eben auch das Darmmikrobiom. Obgleich natürlich diese Studien mit Tiermodellen durchgeführt worden sind und man natürlich das nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen kann, ist es trotzdem so, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch unser Darmmikrobiom dadurch verändert werden kann über die Aufnahme von Mikroplastik. Was man auch weiß, ist, dass bestimmte Zellen Mikroplastik und Nanoplastik tatsächlich aufnehmen können und auch weiter im Körper mittransportieren können. Aber gerade die Auswirkungen auf den Menschen, die stehen noch, was die Studien betrifft, noch in den Kinderschuhen. Das heißt, es gibt Vermutungen, ob bestimmte Krankheitsbilder tatsächlich mit der Aufnahme von Mikroplastik in Verbindung stehen könnten. Das sind aber momentan nur Vermutungen und wir sind gerade dabei, dies eben näher zu untersuchen. Das heißt, es gibt sehr viele Arbeitsgruppen, unter anderem auch unsere Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Fragestellung eben gerade beschäftigen.
Und was wissen wir über den Zusammenhang von Plastik oder Mikroplastik und Hormonen? Gibt es hier auch schon Ergebnisse, die zeigen, dass zum Beispiel Plastik den Hormonen schadet? Oder ist die Wissenschaft hier eigentlich noch gar nicht so weit?
Das weiß man eigentlich schon länger, dass im Plastik bestimmte Chemikalien sich befinden, die hormonelle Auswirkungen haben können. Ob sie den eigenen Hormonen schaden, ist die andere Frage. Sie verändern nur den Hormonhaushalt in unserem Körper. Das heißt, es gibt beispielsweise bestimmte Weichmacher, die in den Plastikpartikeln sind, die sogenannt endokrin wirksam sein können, die dann eben auch beispielsweise die Spermienproduktion mit beeinträchtigen können oder eben auch die Fruchtbarkeit mit beeinträchtigen können. Das weiß man aber schon länger, dass diese Inhaltsstoffe von Kunststoffen tatsächlich eine Auswirkung auf unseren Hormonhaushalt haben können.
Und gibt es hier dann konkrete Tipps für Paare, die vielleicht gerade im Kinderwunsch sind oder Frauen, die hier zuhören und die sind schwanger oder haben bereits Kleinkinder? Gibt es da konkrete Alltagstipps, die man in dieser Hinsicht beachten kann?
Ja, Plastikprodukte vermeiden, die gerade, jetzt hätte ich ein paar Namen gesagt, von chinesischen Herstellern, die Kunststoffspielzeuge beispielsweise versenden. Da weiß man, dass noch sehr viele, auch von diesen Weichmachern, die nicht unbedingt besonders gesund sind, verwendet werden. Das heißt, davon sollte man absehen. Man sollte vielleicht generell davon absehen, so viel auch zu bestellen. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, man sollte tatsächlich bewusst eben auch schauen, welche Inhaltsstoffe sind in diesen Kunststoffen vorhanden und dann möglicherweise davon absehen, Spielzeuge oder andere Produkte, in denen diese Weichmacher vorhanden sind, dann eben sich zu besorgen.
Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie man dieses Mikroplastik, was wir im Körper haben, was wir wahrscheinlich auch nicht verhindern können, rauszuspülen? Da gibt es ja auch teilweise gewisse Produkte oder Versprechungen.
Davon würde ich grundsätzlich abraten, denn das ist wahrscheinlich nur Geschäftsmacherei. Und Sie können eigentlich, wenn irgendwas im Körper ist, das nicht mehr rausspülen. Aber Sie können nur versuchen zu vermeiden, möglichst wenig zu sich nehmen. Aber wir bekommen Mikroplastik weder aus der Umwelt wieder raus, noch aus unserem Körper raus. Das heißt, davon halte ich überhaupt nichts.
Ja. Und wenn jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, okay, interessant, wir sind dem Thema auf jeden Fall ausgesetzt, aber wie kann ich denn jetzt meinen Kontakt im Alltag mit Mikroplastik reduzieren? Was sind da jetzt so Ihre Tipps, die möglichst einfach auch umsetzbar sind, die Sie vielleicht auch, seitdem Sie sich da wissenschaftlich so intensiv mit beschäftigen, in Ihrem Alltag umgesetzt haben? Nur eine ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn mit einer Bewertung unterstützen möchtest. Das hilft nicht nur mir, sondern sorgt auch dafür, dass noch mehr Menschen auf diese Inhalte aufmerksam werden und von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Also wenn man das möchte, auch wenn man noch nicht weiß, welche tatsächlichen Auswirkungen das hat, kann man natürlich versuchen, den Anteil synthetischer Kleidung, was natürlich schwierig ist, zu verringern. Auch Teppiche entsprechend, die aus synthetischen Materialien sind, die geben natürlich Abrieb ab. Und ansonsten das, was von außen über die Luft transportiert wird, da kann man natürlich relativ wenig machen und ich würde auch nicht zur Panik raten. Aber natürlich, was man machen kann, ist generell auf Einwegprodukte verzichten. Denn die generieren natürlich sehr viel Müll, der auch wieder unsachgemäß in die Umwelt entsorgt werden kann und dann auch wieder zu Mikroplastik werden kann. Was man als Verbraucher natürlich auch machen kann, ist versuchen, in seinem Biomüll keine Kunststofftüten reinzuschmeißen, aber auch die kleinen Aufkleber von Bananenschalen, von Äpfeln abzuziehen. Auch keine sogenannten biodegradierbaren Kunststoffbeutel zu verwenden, denn so wie die momentan gestaltet sind, degradieren die leider nicht in der Umwelt und auch nicht in den Kompostieranlagen, sodass man mit diesen biodegradierbaren Tüten sehr viel Mikroplastik in die Umwelt entlässt. Denn alles, was man in seinem Biomüll an Kunststoffen hat, müssen die Kompostieranlagen, wenn es große Kunststoffanteile sind, mit schwerer Handarbeit oftmals aussortieren. Dann wird das Ganze ausgesiebt, aber die kleinen Fragmente bleiben über. Und Kompost wird in unseren Gärten verwendet, Kompost wird auf unseren Agrarflächen verwendet und es gibt, das sind auch eigene Studien, sehr große Mengen, die man an Mikroplastik in unserem Kompost findet und dementsprechend alles, was man selber nicht als Plastik in die Biotonne und in den Bioabfall wirft, landet so nicht mehr in unserer Umwelt und kommt auch dann so nicht mehr zurück zu uns.
Sehr gut. Hoffentlich setzen das alle um, die uns hier zuhören.
Das hoffe ich auch.
Ja, das wäre schön. Und ja, ansonsten Schneidebretter austauschen, hatten wir ja auch schon. Glasflaschen nutzen ist jetzt nicht so ganz eindeutig, weil sie ja meinten, dass es da widersprüchliche Ergebnisse gibt. Ich glaube, was man nicht machen sollte, ist eine Plastikflasche in die Sonne legen, weil es ja dann auch wieder mehr sich ablöst, oder?
Ja, also nicht als bei Kunststoffen muss man natürlich, wenn man eine Kunststoffflasche verwendet, muss man natürlich sich bewusst sein, dass der Kunststoff eben nicht nur der Kunststoff an sich ist, sondern eben auch die beigemengten Chemikalien. Und je wärmer die Temperatur ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass diese Chemikalien auch tatsächlich dann in die Flüssigkeit oder eben in das Produkt dann mit übergehen können. Deswegen ist es eine schlechte Idee, wenn man das sehr stark erhitzt, den Kunststoff, weil dadurch natürlich sich auch was aus dem Kunststoff rauslösen kann.
Und welche Rolle spielt denn jetzt bei diesem Thema das Thema Recyceln, was ja auch nicht alle Länder machen?
Können auch. Das heißt, gerade wenn man schon mal in Indonesien unterwegs war mit den kleinen Inseln, da sieht man, dass gar keine Infrastruktur da ist, um das Ganze tatsächlich recyceln zu können, obwohl es da natürlich auch Ansätze gibt. Recycling, sofern es ein Recycling ist, ist natürlich eine gute Sache, aber ist natürlich auch nicht der heilige Gral. Das heißt, auch hier in unseren Ländern gibt es auch noch Luft nach oben, denn im Recyclingprozess werden teilweise eben gerade bei PET-Flaschen auch noch zusätzliche Chemikalien mit eingemengt, die über nicht sortenreines PET dann mit reinkommen können, sodass da dann eben auch mehr Chemikalien in der Flasche sein können. Es gibt aber auch die Möglichkeit des chemischen Recyclings, wo sehr viel dran geforscht wird. Für manche Produkte ist ein Recycling natürlich angedacht und es wäre natürlich gut, wenn wir mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft kommen würden. Dazu muss aber natürlich von vornherein mitgedacht werden, was passiert mit dem Produkt, wenn es die Lebensdauer überschritten hat. Und wie kann man das dann sinnvoll dann eben auch wieder recyceln und nicht nur downcyceln? Denn manche Produkte werden ja nicht wirklich recycelt, sondern dann eben auch eher downgecycelt. Und dann hängt es davon auch ab, mit welchen Chemikalien diese Kunststoffe ausgestattet werden. Was passiert in diesem ganzen Prozess natürlich dann eben auch mit den Chemikalien? Das heißt, gelangen die dann irgendwie in die Umwelt? Gelangen die dann wieder in das nächste Produkt mit rein? Auch da muss man sich Gedanken machen. Das heißt, nicht nur um das reine Polymer, sondern eben auch um die Chemikalien, die eingesetzt werden, um die entsprechenden Kunststoffprodukte zu generieren.
Wie sehen Sie denn dann jetzt so ein bisschen die Zukunft von diesem Thema? Also was denken Sie, kommt da auf uns zu die nächsten 10, 20, 30 oder auch 50 Jahre?
Prognostiziert wird die Kunststoffproduktion immer weiter ansteigen. Dementsprechend wird natürlich auch die Mikroplastik-Thematik immer stärker werden. Das heißt, je mehr Kunststoffe wir natürlich verwenden, umso mehr Abrieb haben wir, umso mehr unsachgemäß entsorgten Müll haben wir und umso mehr Mikroplastik haben wir. Das heißt, die Thematik wird leider nicht weniger werden, sondern eigentlich immer stärker in den Vordergrund rücken. Und dementsprechend brauchen wir natürlich unterschiedliche Lösungsansätze. Das heißt, für die Thematik gibt es nicht den Lösungsansatz, sondern für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, das heißt für den Agrarbereich wären natürlich Kunststoffe, die wirklich degradierbar sind, das heißt tatsächlich irgendwann mineralisiert werden zu CO2 und Wasser und Biomasse, dass dort eben keinerlei auch schädigende Chemikalien bei diesem Abbau tatsächlich in die Umwelt gelangen. Auch daran forschen mittlerweile viele Arbeitsgruppen für manche Anwendungen tatsächlich degradierbare Kunststoffe. Für manche Anwendungen brauchen wir eher stabilere Kunststoffe, die, solange sie im Einsatz sind, eben keinerlei Abrieb generieren, die man dann wieder zurück in den Kreislauf holt und dann hoffentlich wieder neue Materialien daraus generieren kann. Es gibt sehr viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an neuen Lösungen arbeiten. Da ist die große Frage natürlich auch die Skalierbarkeit. Das heißt, wie geht die Industrie tatsächlich mit diesen neuen Ideen um, um die tatsächlich dann in anwendungsreife Produkte dann eben auch zu bekommen? Was wichtig wäre, wäre natürlich auch mehr Transparenz in Sachen der Chemikalien, die den Kunststoffen beigemengt werden. Denn man geht momentan davon aus, dass vor allem die entsprechenden Chemikalien in den Kunststoffen vor allem für die Effekte, die wir sehen, verantwortlich sind. Aber es sind nicht nur die Chemikalien, sondern eben auch die Eigenschaften des Partikels an sich, die diese Effekte hervorrufen können.
Und was würden Sie sagen, wie groß ist dann so der Beitrag, den jeder Einzelne von uns dazu leisten kann, wenn wir jetzt eben auf Dinge achten wie möglichst kein Polyester, sondern eben andere Materialien bei der Kleidung oder plastikverpackte Produkte nur dann, wenn wirklich notwendig, Müll ordentlich trennen etc., wenn wir auf solche Dinge im Alltag achten, wie groß kann dann unser Beitrag dazu sein?
Unser Beitrag ist natürlich immer ein großer Beitrag, denn wenn wir darauf achten, wird die Politik und die Entscheidungsträger auch mehr darauf achten. Das heißt, es ist eigentlich jeder gefragt, sowohl die Industrie, was wir gerade angesprochen haben, natürlich auch jeder Einzelne. Und das wird sich dann auch widerspiegeln auf den Entscheidungsträger, dass die, wenn sie sehen, dass der Konsument die Thematik sehr als wichtig erachtet, dann die entsprechenden Entscheidungen auch getroffen werden, um tatsächlich den Eintrag in die Umwelt minimieren zu können.
Ja, spannend. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Sie für dieses wirklich sehr interessante Thema und sehr interessante Gespräch. Ich habe jetzt noch drei abschließende Fragen an Sie, die bekommt jeder Gast bei mir. Die Frage Nummer eins ist, was ist aus Ihrem Alltag nicht wegzudenken?
Freude.
Sehr schön. Und Frage Nummer zwei ist, was ist eine der für Sie bisher wertvollsten Erfahrungen in Ihrem Leben?
Da ist die Antwort ein bisschen länger. Das heißt, das war eine Erfahrung, die ich während des Zivildienst gemacht habe. Und da hat einer der betreuten Personen, der seit seinem 18. Lebensjahr im Rollstuhl war, mir erzählt, dass er auf Reha war und damals einen so alten Menschen kennengelernt hat, der damals auch 19 war wie ich, der aber schon kurz vor seinem Tod war, weil er sehr stark krebsleidend war. Und dann hat mich der im Rollstuhl sitzende, der tatsächlich eben nur seine Hände so bewegen konnte, angeguckt und hat gemeint, und unser Eins beklagt sich immer über seine kleinen Problemchen. Und diese Situation führe ich mir immer vor Augen, wenn ich mich über irgendwas ärgere. Das heißt, Gesundheit ist tatsächlich das Wichtigste im Leben und darauf sollten wir achten.
Ja, das stimmt. Sehr schön. Und die letzte Frage ist, wenn Sie der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könnten, welcher wäre das?
Da muss ich ein bisschen nachdenken, der ganzen Menschheit. Wir haben nur eine Erde und wir sollten viel sorgsamer mit dieser Erde umgehen, denn wir haben keinen Plan B. Selbst wenn manche Personen wie Elon Musk uns das suggerieren mit ihrer Mars-Mission, wir haben nur eine Erde und wir sollten die Ressourcen, die wir haben, mit denen sorgsamer umgehen und mit unserem Planeten sorgsamer umgehen, denn das ist der einzige, den wir haben und der ist ziemlich lebenswert.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gern geschehen. Hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht.
Das Dankeschön. Freut mich. Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.